Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit dem großartigen Unternehmer und Experten und großartigen Menschen Christoph Bosek. Herzlich willkommen, Christoph.
Hallo Erik, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
So, nach der ausführlichen Einleitung, finde ich, solltest du mal kurz selbst erzählen, wer du bist, was du gemacht hast und was du heute so treibst.
Also ich bin, im Grunde bin ich Unternehmer, aber auch ganz großer Liebhaber selber, Experte zu sein in den Online-Marketing-Kanälen, in denen ich Unternehmer bin. Mhm. Ich habe was zum Thema E-Commerce mitgegründet. Das ist ein Regal nach Maßladen. Ich habe verschiedene andere Sachen mitgegründet. Ein paar davon gibt es aber nicht mehr. Ich habe gerade das Thema YouTube sehr gern und ich berate immer noch zum Thema Google organische Strategien für mehr Reichweite.
Mhm. Du bist auch ein Reichweiten-Experte, ne? So könnte man auch sagen.
Also zumindest glauben das die Leute und das finde ich schon ganz gut.
Ja, wir können mal rausfinden, ob die Leute das zu Recht glauben.
Oder ja, machen wir
das. Ob da Zweifel gerechtfertigt sind. Großartig. Ich habe dich damals als SEO kennengelernt.
Ja, genau. Das im Grunde bin ich SEO.
Naja, also SEO hast du angefangen, ja. Und was dich schon immer aus meiner Sicht besonders gemacht hat, ist nicht nur dein klarer Verstand, du hast einen sehr ausgeprägten Humor, der mir für diese Podcast-Folge fast Angst macht. In deinem eigenen Podcast, den du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, ja. Da bist du ja, also zumindest in den Folgen, die ich gehört habe.
Nicht lustig.
Also sag mal, so wollte ich das nicht gesagt haben, aber ich glaube, jeder, der dich kennt, weiß, was in dir für ein sehr scharfes Witzpotenzial schlummert, ja. Aber das kannst du auch beherrschen. Deshalb,
das kann ich beherrschen, das muss ich beherrschen, denn das ist ja sozusagen ein Podcast, den ich für Vodafone mache.
Ja.
Und wir versuchen da so ein bisschen das Thema Digitalisierung zu besprechen, was passiert da. Und was für mich so interessant ist, ich kenne halt Digitalisierung nur aus digitalem Marketing, Online-Marketing, digitaler Online-Transformation, whatever. Mhm. Und da geht es so ein bisschen um die Themen 5G, Virtual Reality, wie werden Autobauhallen digitalisiert mit 5G und so weiter. Also da geht es halt noch mehr um dieses Ganze, um die ganze Infrastruktur, die dahinter steht. Mhm. Und das finde ich natürlich sehr spannend.
Okay, wir kommen ja gleich nochmal zu deinem, wie hältst du dein Wissen frisch, ganz am Ende. Bin ja gespannt, ob dein Podcast da auch eine Rolle spielt. Wie wollen wir thematisch vorgehen? Ich habe so drei Blöcke in meinem Kopf. Das eine ist das Thema YouTube, weil das ja einer deiner letzten, ich weiß nicht wie aktuellen Projekte war, aber da hast du auch großartige Sachen publiziert, wo ich gedacht habe, so habe ich YouTube noch nie gesehen und verstanden. Ja. Also das finde ich super spannend. Du bist auch in der Beratung oder warst und bist in der Beratung unterwegs.
Ja genau, also wir haben zum Thema YouTube habe ich eigentlich vor 6 Jahren oder sowas.
Warte mal ganz kurz, ich versuche nur ganz kurz die drei Blöcke noch richtig rauber zu machen für uns.
Ja, das war so langweilig, aber dann mach erstmal zu Ende.
Mal, wenn du bist jetzt Hörer in der vierten Minute, jetzt will ich auch wissen, was mich hier erwartet.
Okay, dann.
Also, die drei Blöcke heißen YouTube, Beratung, was du in der Beratung mitgenommen hast, und Search, Mobile als auch Voice, also der ganze heiße Scheiß im Search. Deine Meinung, deine ungeschminkte Meinung.
Da habe ich auch eine sehr spannende Meinung, aber das ist sozusagen erst am Ende des Podcasts.
Das ist der Cliffhanger, genau.
Also wenn man das anhören möchte.
Da muss man schon bis Minute 40 dabei bleiben.
40? Du hattest mir gesagt, 35. Halbe Stunde.
Ja.
Oh,
ja. Das stimmt ja gar nicht.
Die folgenden Termine verschieben sich.
So, fangen wir mit YouTube an.
Ja, genau. Da habe ich so vor 6 Jahren oder sowas das Gefühl gehabt, Mensch, das ist ja eine tolle Plattform, unglaublich, was da alles geht und was da möglich ist. Und irgendwie kleine Reichweiten-Experimente, die ich ja gemacht habe, waren so erfolgreich. Und dann haben wir eine Software gebaut, die so ein bisschen wie, ich glaube, deine letzte oder vorletzte Folge ging mit dem Johannes Beuys über seinen Sistrix.
Mhm.
Und weil ich so ein bisschen heimlich in den Johannes verliebt bin, habe ich gedacht, ich baue so ein bisschen das Sistrix für YouTube, sodass jeder sehen kann, durch welche Videos ist ein Kanal besonders gewachsen, welche Inhalte klappen dauerhaft besonders gut. Mhm. Haben dazu eine Software as a Service gebaut und dann gewartet, dass uns die Leute die Bude einrennen. Und haben sozusagen nach mehreren Jahren Entwicklung aber gemerkt, dass viele deutsche Unternehmen überhaupt keine Ressourcen zum Thema YouTube-Analyse investieren möchten, weil das Thema YouTube bei den meisten Unternehmen überhaupt nicht relevant ist. Und das hat uns dann überrascht und finanziell auch so ein bisschen am Ende negativ beeinflusst.
Ist es vielleicht ein Timing-Problem gewesen, weil YouTube jetzt heute, also es gibt ja auf jeden Fall eine Knappheit an Bewegtbildwissen. Ja. Es gibt eine Riesenverschiebung aus dem analogen Bewegtbild, also aus dem Fernsehen in digital Bewegtbild. Davon hat YouTube ja einen relevant großen, wenn nicht sogar den größten Teil des Kuchen, je nachdem wie man die Social-Welt betrachtet, aber das weißt du alles viel besser. Erzähl mal, wie konnte es dazu kommen, dass YouTube so unterbewertet wurde?
Also ich glaube, parallel dazu ist Instagram für die Unternehmen einfach unheimlich relevant geworden. Und Instagram hat es, glaube ich, relativ gut gemacht, die bessere Alternative zum TV zu werden, sodass Unternehmen immer mehr Budget vom TV irgendwie nach digitalem Video oder digital verschieben und das irgendwie bei Instagram machen. Denn Instagram bringt auf Papier halt krasse Reichweiten, kann mega gut targeten und genau wie beim Fernsehen muss ich nicht am Ende messen, wie viel ist denn wirklich abverkauft worden danach, sondern bin tatsächlich mit Reichweitenergebnissen zufrieden. Und das ist bei YouTube anders, denn bei Instagram kommen, glaube ich, keine Ahnung, 90% der Views in den ersten 48 Stunden, wenn eine Kampagne launcht. Also wenn ich irgendwas live stelle, geht es erstmal nach oben und dann nach 4 Wochen kommt aber kein Abruf mehr auf dein Video zum Beispiel. Mhm. Bei YouTube ist genau umgekehrt. Da schmeißt du ein Video raus, dann gucken vielleicht ein paar Abonnenten dein Video. Aber wenn du dann irgendwie nach 12 Monaten reinschaust, kriegst du halt jeden Tag immer noch Abrufe. Mhm. Also die Unternehmen, die auf YouTube erfolgreich sind, sind die Unternehmen, die 60-65% ihrer Abrufe jeden Tag auf Videos bekommen, die älter sind als 30 Tage. Und das ist halt für Unternehmen super schwierig und nervig, wenn sie nach 14 Tagen sagen sollen, welche Kampagne hat denn mehr Reichweite gebracht.
Okay, das verstehe ich. Aber das ist doch vermutlich ein Problem der Kampagnensteuerung, Kampagnenplanung und Logik und auch sehr wahrscheinlich ein Problem der internen Incentivierung. Ab wann wird etwas positiv bewertet und wann
nicht? Genau. Und da hatten wir einfach gedacht, dass die Firmen da oder dass das Unternehmen oder wie auch immer Marketingverantwortliche besser verstehen können, was da auf mittlere und lange Sicht passiert, aber das ist halt einfach nicht der Fall. Also
du bist ja auch ein Kind des Performance-Marketing. Genau. Ne? Du hast dich auch den Funnel von unten nach oben hochgekämpft.
Jeden Tag.
So, und das heißt auch, dass du so erzogen wurdest, dass du auch auf Effizienz achtest und nicht auf den schnellen Kick. Ist das vielleicht auch ein Problem? Also ist ein Problem der YouTube-Welt, weil sagen wir, Effizienz scheint ja da, das werden wir gleich nochmal sprechen, Effizienz scheint ja da nicht die größte Triebfeder zu sein.
Ja, YouTube wird, glaube ich, oft von Budgets und Teams verwaltet, die eher näher dem Branding stehen als dem Performance-Marketing. Mhm. Und damit fällt es denen auch schwer, wenn sie zum Beispiel Autos verkaufen und ich hinlaufe und sage, mach mal eine 45 Minuten Fahrberichterstattung über dein Automodell, wo alles erklärt wird von jeder Funktion, wie viele Kinderwagen passen da rein, wie stelle ich den Sitz nach hinten, wie große Leute passen da rein, passt da ein Surfboard rein, wie wechsle ich den Reifen, wie mache ich den, sowas wollen die Leute halt sehen. Und das findet halt jeder Autohersteller erstmal strange und macht das nicht, sondern macht lieber sein Auto wieder in Kalifornien am Highway Number One mit Luftaufnahmen und das funktioniert halt auf YouTube nicht.
Das passt ja auch nicht in die traditionelle Arbeitsteilung der Markenlogik.
Ne? Genau.
So würde ich, jetzt höre ich schon den Marketingleiter so in meinem Ohr, der sagt, ja, aber für sowas, das sehen wir mehr beim Native, das machen unsere Influencer, die dann
die Stunde. Und machen die auch, und dann machen die nämlich genau das, ein 45 Minuten Review vom Auto und das wird dann auch gern gesehen.
Das Schöne ist ja, du konntest das oder kannst das immer noch aufzeigen, wie viel Reichweiten genau dieser Art von Content, egal ob er geseedet wurde oder von Anfang an organisch sich verbreitet. Aber du kannst diese Verbreitung und diese Nachhaltigkeit dieses Stückchen Medias kannst du ja nachverfolgen und aufzeichnen. Und du sagst aber trotzdem, dass das nicht ausreichend Gehör gefunden hat.
Nee, also wir dachten einfach, das ist doch selbsterklärend. Schau doch mal die Zahlen an. Mhm. Und haben aber diese Stepstones, glaube ich, nicht geleistet, zwischen unseren Zahlen genau diese Übersetzung zu leisten und hätten da einfach noch viel, viel weiter unten und einfacher verständlich ansetzen müssen. Und haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, ne, genau wie ich aus Systrix irgendwie umfangreiche Tabellen und so weiter gerne exportieren will, haben wir halt auch so Tabellen und Graphen gebaut, die aber erstmal die aber erstmal den Unternehmen natürlich mehr Arbeit machen, weil sie ihre ganze gesamte Content-Strategie überdenken müssen. Mhm. Was aber auch Sinn macht, denn aktuell funktionieren die meisten Unternehmen auf YouTube nicht. Also da muss halt was geändert werden. Und ich glaube, was wir rausgefunden haben, nachdem das Geld alle war, dass die Unternehmen einfach gesagt haben, hey, ich gebe dir gerne viel Geld, wenn ich entweder A, diese Woche 4 Stunden weniger Arbeit habe. Das habe ich durch dein Tool aber nicht, ich habe mehr Arbeit.
Ja, Kunden zahlen nicht für Arbeit.
Genau, also. Das ist tatsächlich genau ein Learning, das ich gemacht habe. Oder wenn ich auf den Knopf drücken kann und mir das irgendwas ausdruckt, womit ich zu meinem Chef gehen kann, sodass mein Chef sagt, Mensch, das ist aber ein toller Mitarbeiter, der da gerade was macht, weiter so. Und sozusagen, das war unser Tool halt auch nicht.
Weil beim SEO war das ja genauso, ne?
Ja.
Beim SEO ist jedes Tool im Grunde, wie das englische Wort schon sagt, ein Werkzeug, mit dem ich arbeiten kann und muss. Aber es ist kein Automatismus, der mir irgendwie was von alleine erledigt. Okay. Ist das dein größtes unternehmerisches Rescore-Learning? Oder gab es noch welche darüber hinaus, die du hier teilen möchtest? Also insbesondere was so ein bisschen die Transformation von Marketing, also an wen hast du das Tool, so mal welche Zielgruppen waren dafür besonders empfänglich und welche Zielgruppen waren vielleicht weniger empfänglich?
Also wir haben tatsächlich natürlich, wir haben Kunden gehabt, und das waren dann auch die Kunden, die YouTube verstanden haben. Und da gibt es ja auch welche von. Und es gibt halt einfach so krasse, spannende Erfolgsstories auf YouTube, die halt kein Mensch weiß. Und,
erzähl mal ein paar.
Ich glaube, die meisten kennen hoffentlich inzwischen Liebscher und Bracht, den Physiotherapeuten aus Baden-Baden. Kennst du ihn?
Ja, ich glaube, du hast ihn mir
mal erzählt. Ja, genau. Und das ist einfach, also ich glaube, den vor ein paar Jahren, erzählen die auch selber, ging es bei denen geschäftlich, glaube ich, gar nicht so gut. Und dann haben sie einfach angefangen zu sagen, na gut, dann können wir eh unser Wissen auf YouTube verteilen, wenn es hier eh vielleicht irgendwann mal zu Ende ist. Vielleicht kommt dann doch nochmal einer und möchte sich von uns physiotherapeutisch behandeln. Wissen. Und das haben die gemacht und haben Videos hochgeladen, das machst du gegen Rückenschmerzen, Beinschmerzen, Knieschmerzen, Schulterschmerzen und das ist halt mega abgegangen, weil YouTube halt eine total informations- und Ratgeber- und problemlösungsgetriebene Maschine ist. Und dadurch haben die super viele direkte Anfragen bekommen von Leuten, die sich von denen behandeln lassen wollten und haben aber auch viele Physiotherapeuten bekommen, die hingegangen sind und gesagt haben, Mensch, die Leute kommen zu uns und sagen, mach mir mal die Liebscher- und Bracht-Methode, bring mir die mal bei.
Ja.
Und haben sozusagen über einen YouTube-Kanal Tausende von B2B-Kunden an Land gezogen, die sich zertifizieren konnten und Hunderttausende von B2C-Kunden, die halt A, erstmal einschalten, B, natürlich dann immer hinterherlaufen und sagen, Mensch, was habt denn ihr da für eine Faszienrolle eingesetzt, sodass die dann irgendwie angefangen haben, ihr eigenes Zeug herzustellen. Und ich glaube, das sagen sie auch irgendwie öffentlich, monatlich 5-stellige Anzahlen von Faszienrollensets verkaufen. Und dann haben die Bücher geschrieben und die Bücher werden sofort Bestseller, weil natürlich Hunderttausende irgendwie den YouTube-Kanal gucken und davon die meisten das auch kaufen. Und das ist einfach so, also ich glaube, inzwischen haben die 30 Mitarbeiter, die nur im Online-Marketing arbeiten. Und das sind halt, also das Geile ist, dahinter steht bei denen echt die Mission, dass der Roland, der da auch die Übung immer macht, wirklich sagt, er möchte Deutschland schmerzfreier bekommen. Und das nimmt man ihm auch ab. Also das nehme ich ihm auch ab. Und dann hat er noch einen sehr schlauen Sohn, der sozusagen sich um das ganze Digitale kümmert.
Okay, das heißt, das ist authentisch, das ist nicht nur sehr geringfügig geskriptet.
Genau.
Die haben das einfach gemacht und haben dadurch eine Verbreitung, eine rein organische Verbreitung.
Genau, und deren Frage ist eigentlich nicht, Christoph, oder wie auch immer, wie verdienen wir mehr Geld?
Sondern die sagen, 35 Millionen Kontakte in den nächsten 14 Tagen.
Sondern die sagen, wie lösen wir von noch mehr Leuten die Schmerzprobleme? Und das ist halt, dafür ist YouTube halt perfekt.
Okay.
Das ist eins.
Hast du noch ein Beispiel für so ein richtiges Fail? Ich erinnere mich an so eine Air France-Sache damals, wo es darum ging, wie viel Seeding, wie viel Produktionskosten.
Ja, ich hab so ein Beispiel, das ich immer wieder ganz, ganz witzig finde, von Edeka, die ja auch immer als die mega videoschlauen Leute gehandelt werden, weil ihre Weihnachtsvideos irgendwie 35 Millionen Abrufe kriegen. Aber man von außen natürlich nicht sieht, wie viel Budget da pro Abruf reingepumpt wird. Und es gab irgendwie 2018 zur WM Neurundland war irgendwie so eine Kampagne von denen. Und da haben sie dann irgendwie in einer Woche 2,5 Millionen Abrufe auf YouTube eingekauft. Und man sieht halt einfach keine Likes, keine Comments, keine Dislikes, keine Abonnenten. Also es ist einfach sozusagen, die Einkäufe der Views waren da, vorher war nichts, nachher war nichts. Kein Carryover, gar nichts. Wurde aber natürlich als total spannende, mutige Kampagne wieder in allen Branchenblättern bewertet.
Branchenblätter meinst du, meinst du jetzt nicht Rolands OMR-Report, sondern damit meinst du...
Nein, damit meine ich damit
Horizont
halt,
und W&V.
Das, wo wir halt täglich mal reingucken, die ganzen Sachen. Ja. Und dann irgendwie 4 Monate später oder 3 Monate später habe ich halt bei denen aber gesehen, da war irgendwas in den Views überhaupt nicht groß ausgeschlagen. Aber man sieht, innerhalb einer Woche haben die irgendwie fast 2000 neue Subscriber bekommen. Mhm. Was halt echt gut ist. Da habe ich geguckt, habe ich irgendwie in meinem Tool dann zurechtgesucht, was war denn das? Und dann sah man, das war sozusagen, und das muss also ein Inhalt gewesen sein, der auch bei den Leuten ausgelöst hat, geiler Kanal, da möchte ich abonnieren. Mhm. Die Firma bleibt mir positiv im Gedächtnis, sonst würde ich ja nicht abonnieren wollen. Mhm. Und ich möchte noch viel mehr von genau diesen Inhalten, denn sonst würde ich nicht abonnieren. Ja. Und das war irgendwie das Video griechischer Salat, Salatrezepte, Klassikerrezepte von Edeka. Also auch wieder dieses klassische
How-to-Content.
Genau. Und das ist halt, that's how fucking YouTube works, wenn du organischen Erfolg haben willst.
Okay. Die, du sagtest vorhin, ich will so auf den Punkt der Nachweislogiken, der Bewertungslogiken in dieser Upper Funnel Bewegtbildwelt zu sprechen kommen. Du sagtest gerade so ein bisschen auf dem Papier sieht Insta dann immer sehr schnell sehr gut aus. Was meinst du damit?
Na, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Views halt einfach irgendwie schneller reinkommen und dass einfach, wenn ich 10 Leute frage, ist ein Instagram-View gleich ein YouTube-View, sagen die meisten halt, ja, ist ja ein View, heißt ja gleich. Mhm. Und dass aber eine durchschnittliche YouTube-Session irgendwie schon vor 2 Jahren über 42 Minuten lang war und dass irgendwie die von den 500 meistgegucktesten Videos, die heute laufen werden, die durchschnittliche Länge über 9 Minuten ist pro Video. Mhm. Das vergisst man halt. Und das ist halt sozusagen, das eine ist irgendwie der schnelle Kick, der überhaupt nicht hängen bleibt. Ich sehe ja bei mir selber, wenn ich durch Instagram-Stories klicke, ist das halt nicht selten, dass ich irgendwie 40 Abrufe pro Minute mache, weil ich halt dick da durchklicke. Aber auf Papier ist das ein View.
Das ist dann eine Mischung aus einer qualitativen und quantitativen Bewertung, die im Grunde nicht so richtig möglich ist. Also zumindest nicht vergleichbar ist. Ne?
Genau, die nicht gemacht wird, weil am Ende der View genommen wird. Genau, also genau sind wir eigentlich, im Grunde sind wir hier 2020, da wo wir 2006, 2007 bei der IVW waren, was ist ein Page-View? Und dann irgendwie die...
Für die Älteren unter uns, die sich noch an die IVW erinnern.
Die gibt es ja immer noch.
Ja.
Aber ja, genau. Und
schaltet keine Werbung mehr.
Und auf einmal haben dann irgendwelche Nachrichtenverlage Sudoku erfunden und dann war sozusagen jeder Sudoku-Klick war ein Page-View. Und war genauso viel wert wie eine Seite Nachrichten im Wirtschaftsabteil. Ja.
Clickfee nannten die Publisher das.
Clickfee, mit V-I-E-H. Ich weiß noch, die 500 lustigsten Witze, war so ein Textraketen, haben wir die genannt. Waren so Textmodule, konnte man durchklicken.
Ja.
Die 500 witzigsten Witze und haben halt 500 Page-Impressions.
Weil jedes Mal der ganze Frame nochmal neu geladen wurde.
Immer ein IVW-Pixel mit abgerufen.
Ja, macht Sinn. Ist ja im Grunde Schuld der Werbungtreibenden.
Genau.
Das ist ja nicht so schwer herauszufinden, wo wir eingebunden werden und wie plausibel das dann ist, ob ein View gleich ein View ist. Und man kann ja auch immer noch die menschliche Interaktion versuchen zu korrelieren. Das hast du ja mit V-Score ja auch gemacht, ne? Indem du dann möglichst geguckt hast, ob das echte organische Likes sind.
Genau, man konnte irgendwie gut sehen, wie die Interaktionsratio ist und ob das irgendwie nach oben, nach unten abweicht von erfolgreichen Kanälen. Und da wurde halt auch wieder komplett klar, wie viele Unternehmen dann irgendwelche Views einkaufen, die einfach überhaupt nichts machen, außer den View-Klick nach oben zu klicken.
Ja, gut. Aber ich verstehe auch, dass das gerade für traditionelle Marketingmaschinenräume auch immer noch eine Herausforderung ist.
Ja.
Das war, im Fernsehen musstest du früher einfach nur gucken, ist der Spot wirklich an der Stelle gelaufen, der hätte laufen sollen. Und dann hast du nur geguckt, wie viel Reichweite war dann wirklich zu diesem Moment auf dem Äther. Und dann war es gut oder schlecht. Das ist ja jetzt wirklich auch eine hochkomplexe Welt. Aber hey, wer möchte denn wieder zurück? Gut. Oh, bestimmt ganz viele Publisher.
Oh ja.
So, noch was zu YouTube oder wollen wir dann auf deine Beratungserfahrung zu sprechen kommen?
Ich möchte jetzt gerne sehr umfassend über meine Beratungserfahrung reden.
Naja, aber du bist ja immer noch.
Ich überlege gerade.
Du bist ja immer noch dabei. Da, ich weiß, in der ein oder anderen.
Ich habe gerade, also sozusagen das Toolzeug haben wir halt abgeschlossen und es war schwierig von den Leuten. Wir haben gesagt, zahl doch für mein Abo 1000 Euro. Ein paar haben es gemacht, ein paar haben es nicht gemacht. Haben gesagt, zahl doch für mein Abo 100 Euro. Ein paar haben es gemacht, haben es nicht gemacht. Haben sogar auch mal 9,99 ausprobiert. Es war sozusagen auch überhaupt kein Pricing-Thema, sondern es war wirklich ein Thema, dass die Leute sagten, aber dann muss ich ja was damit machen und das mache ich nicht. Aber jetzt machen wir halt Beratung. Und das klappt viel besser. Also sozusagen da
machst du ja die Arbeit.
Da mache ich die Arbeit, komme dann irgendwie hin. Tanzt dann einen Nachmittag vor, was ich mir gedacht habe und das Feedback sozusagen ist dann viel, viel positiver. Und da hatten wir gerade einen Kunden, den kann ich jetzt sozusagen nicht nennen, aber der hat mich ganz schön beeindruckt, weil der auf seinen Videos immer nur so Abrufe, 20.000 Abrufe hat oder sowas, wo ich dachte so, ah, das ist jetzt, also hm. Aber das Verrückte ist, dass er in einem Feld tätig ist, in dem er mit seinen Videos hilft, Investmententscheidungen zu fällen. Mhm. Und dann sagt er mir, ach Christoph, mit dem Video haben wir 500.000 Euro Umsatz gemacht, mit dem Video haben wir 1 Million Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und der lädt halt so irgendwie 2-3 Videos die Woche hoch und macht dann halt mit jedem Video mehrere 100.000 Euro Umsatz. Und das fand ich relativ beeindruckend.
Ja. Du hast ja schon, ist das ein Zufall? Du hast ja schon zum wiederholten Mal so einen Erfolgscase aus dem B2B gebracht, ne?
Ja, das war B2C.
Ah, das war B2C?
Ja, das B2C.
Also, das ist eine ganze Investmententscheidung in der Größenordnung.
Ja.
Okay, das, das ist hochinteressant. Aber das ist wieder auch vermutlich ein organischer Content, den er da hochlädt. Das ist kein klassischer Spot in dem
Richtig, Sinne. Genau. Er setzt sich hin und erzählt zu verschiedenen Themen einfach seine Einschätzung. Mhm. Und die Leute sind so dankbar, dass sie dann irgendwie einen Teil sagt, sehe ich auch so. Mhm. Und dann eine Investmententscheidung fällt. Mhm. Und weil er sozusagen da sitzt, sagen sie, gefällt mir die Investmententscheidung, fällig halt bei ihm. Und mhm. dann soll er für mich das ausführen. Und das ist natürlich krass.
Ja, die für wen würdest du sagen, ist das, wer sollte die Finger von YouTube grundsätzlich lassen? Also jetzt habe ich ein Gefühl dafür gekriegt, wo es funktionieren kann. Für wen würdest du denn sagen, für wen ist denn die YouTube-Welt?
Im Grunde ist es so, wenn AdWords und YouTube Non-Brand mhm. ein wichtiger Kanal für dich sind, mhm. ist YouTube ein Kanal für dich. So, that's it, Punkt.
Also wenn du generisch, wenn du in der generischen Suche irgendwas vom Teller ziehst,
richtig.
Dann bist du strukturell aufgrund deiner Produkte, hast du irgendwie ein Produkt-Market-Fit,
genau.
Dann bist du auch in der Lage, deine Reichweite über YouTube so zu nutzen, dass du da eine Schnittmenge zu zahlenden Kunden
kriegst. Und dann ist die einzige Frage nur, wie kriege ich es hin, Videos zu produzieren, die halt nicht pro Video 10.000 Euro kosten, sondern günstiger.
Ja.
Und dann hast du halt ein ROI. Mhm.
Die Target-Technologien, wir haben ja so wenig über Target, das war klar, das ist jetzt mehr auch eine Paid-Disziplin, aber wie groß ist der Impact von Targets deiner Erfahrung
nach? Ist komplett untergenutzt und die paar, die es irgendwie schlau machen, sind super erfolgreich, aber du kannst ja auf Videoebene targeten. Mhm. Kannst sozusagen vor genau diesen 3 Videos soll immer mein Spot laufen und kannst das so schalten. Und wenn dein Spot sich anfühlt wie das Video, dann gucken die Leute das. Und du kannst halt irgendwie sogar mehrere Minuten lang deine Werbung sehen lassen, wenn sie im Grunde das befriedigt, was die Leute gucken wollten, wenn sie das Video aufgerufen haben. Und das ist halt schon krass und das machen wenige und können teilweise direkt vor ihrem Wettbewerber. Also wenn jetzt einer
sagt... Warum machen das so wenige? Ist das, weil der Steuerungsaufwand hier halt viel größer ist, einfach nur den Regler aufzudrehen?
Ja, weil du halt, erstmal musst du halt wissen, was sind irgendwie Videos, vor denen ich mich positionieren will, Schritt 1. Mhm. Dann, wie sollte meine Message aussehen, die ich davor schalten muss, damit das sozusagen für den Zuschauer sich total hilfreich anfühlt. Mhm. Dann muss der Scheiß produziert werden. Mhm. Und sozusagen auf jeder dieser Ebene gibt es halt, wie immer, Agenturen, die sagen, ich möchte aber lieber einen Oscar gewinnen und mache dann hier irgendwie große Studioatmosphäre, einen Moderator hin mit Mikrofon am... Also, und dann fühlt es sich halt nicht mehr nach YouTube an. Mhm. Und das ist einfach so ein bisschen das Problem. Bei Instagram kannst du ein buntes Foto mit einem lustigen Carpe Diem-Spruch hochladen und kriegst 400 Likes. Und bei YouTube muss das halt Content sein, der nutzwertig ist und sich nach YouTube anfühlt und nicht nach Unternehmen. Also muss halt authentisch sein.
Mhm. Okay. Gut, aber ich muss mal sagen, das ist ja jetzt nochmal in der Lower Funnel-Welt jetzt auch, du hast irgendwie eine Positivliste. Also du weißt, wo möchtest du erscheinen.
Ja.
Du guckst dir die Reichweiten der Videos deiner Wettbewerber oder verwandten Content an. Du musst dir irgendwie überlegen, eine Message, eine Produktion und danach irgendwie eine Iteration haben, wo du deine Ziele erreichst.
Und da bist du sozusagen, was du jetzt gerade, diesen Satz, den du gerade gesagt hast, bist du schon in den weniger als 10% derer, die halt, also die 90% gehen halt so gar nicht vor.
Ja. Gut, dass wir zwei so schlau sind und dieses Wissen jetzt hier verbreiten können.
Ja.
Großartig. Apropos Wissen verbreiten. Ich möchte nochmal auf deine Beratungstätigkeit.
Gerne.
Wir haben also, der Kontext, bei dem wir zwei uns ja auch nicht nur begegnet sind, sondern wir uns unterhalten haben, das waren so Relaunch-Themen, Relaunch-Erwartung, Relaunch-Vorgehen und wir beide wissen, dass sehr oft nach Relaunch aufräumen.
Ja, aber das richtig losgeht.
Ja, also man kann das sicherlich reduzieren oder teilweise auch wirklich fast ganz verhindern, aber die Realität draußen sieht ja
Ist unglaublich.
Und nicht so aus.
Komplett unglaublich.
Also, um den Kontext, mit Relaunch meinen wir eine eher traditionelle Neuseitengestaltung. Mhm. Ja. Und jetzt kommt natürlich dein unternehmerisches, aber vor allen Dingen auch dein SEO-Wissen zutage. So mal, plauder doch da mal ein bisschen so. Ist das denn besser geworden, Christopher? Das ist ja jetzt auch schon bestimmt schon ein gutes Jahr her. Jetzt haben wir das Jahr 2020.
Da hat es ja einiges getan, ne?
Ja.
Nee, ich helfe auch beim Aufräumen von Relaunches. Und das Witzige ist, meistens sind das Relaunches, die extra dann gemacht werden, damit es danach besser im SEO geht.
Das hört sich ein bisschen an wie der Cleaner Dr. Wolf in
Ja, ja, genau.
Ich helfe nach Relaunches aufzuräumen. Das sind tatsächlich, die meisten denken, sie sind die Einzigen, die so ein blutiges Schlamassel nach einem Relaunch haben. Aber so gehen ja tatsächlich verhältnismäßig viele Unternehmen.
Genau, vor. Absolut. Und also ich sehe mich auch so ein bisschen wie der Wolf. Kommt nicht immer gut an, wenn ich da vorfahre. Naja, aber es ist auch 2020 finde ich es komplett erschreckend, wie schlecht das SEO-Know-how von umsetzenden Agenturen ist, wie wenig auch auf die kleinsten Standards geachtet wird. Und das Schöne ist so ein bisschen, wer halt irgendwie schon 10 plus Jahre SEO macht, da sind halt viele Produktmanager nachgewachsen, die sind gar nicht mehr in dieser SEO-Welt groß geworden, sondern in der Social-Welt. Und dann wird halt alles irgendwie JavaScript, die...
Ich wollte sagen, wie konnte so ein Wissen wieder verloren gehen? Das ist ja eines der ältesten Wissen, die wir im Online-Marketing haben.
Ist aber verloren gegangen. Mhm. Und ich habe gerade irgendwie auch einen Kunden, der in seiner Industrie extra einen Relaunch gemacht hat, um im SEO besser dazustehen und tatsächlich halt 50% SEO-Traffic weg nach dem Relaunch. Und jetzt muss man das Stück für Stück erstmal alles wieder herstellen und dann gucken, dass es danach auch wächst. Und die haben eine halbe Mio für einen Relaunch ausgegeben und jetzt müssen sie nochmal Geld ausgeben für Beratung und das heile machen. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich erschreckend. Und wenn ich jetzt eigentlich ein Unternehmen wäre und einen Relaunch planen würde, dann würde ich sagen, liebe Agentur, gib mir 5 Beispiele von Relaunches, die du in den letzten Jahren gemacht hast, wo ich im Sistrix-Tool sehen kann, dass danach das Wachstum nach oben gegangen ist.
Um diese Frage stellen zu können, musst du ja Vorwissen haben.
Deswegen gibt es ja deinen Podcast. Ja.
Genau.
Du hast mir gesagt, Christoph, mach irgendwelche Takeaways für Marketingleiter. Ja. Das war ein Takeaway.
Genau. Das war genau richtig. Das ist super. Nicht nur für Marketingleiter, weil die meisten Marketingleiter werden beim Relaunch gar nicht so unbedingt, also hängt wirklich schwer davon ab. Da fängt ja aus meiner Sicht die Fragestellung ja schon an. Die Fragestellung nach dem, wie kann man diese Fehler vermeiden? Bei wem ist eigentlich so ein Relaunch organisatorisch verantwortet? Und was sind eigentlich die Ursprungshypothesen, warum man denn überhaupt einen Relaunch machen sollte? Ist der Relaunch überhaupt noch zeitgemäß, ne? Wir kennen auch das Inkrementelle, Stückchen bei Stückchen, also muss man wirklich abreißen, neu bauen.
Aber ganz ehrlich, wie realistisch ist dieser inkrementelle Kram bei 75% der Webseiten und Unternehmen? Das ist halt, also, das ist alles toll und ich 7 Stunden meditieren ist auch toll, aber kriegt auch keiner hin. Und also sozusagen,
richtig.
Theoretisch toll, praktisch schwierig.
Die Fehleranalyse, wenn man jetzt diesen einen Case...
Weinst du, Erik?
Ich muss lachen, okay. Weil ich 7 Stunden meditiere. Das stelle ich mir schmerzhaft vor. So, die Fehleranalyse rückwärts betrachtet. Also erstmal 500.000 in eine Hypothese reinstecken, die danach das Gegenteil auslöst von dem, was sie eigentlich bringen sollte. Auf der einen Seite, also welche Schritte, wo hat der Fehler eigentlich angefangen und wie hätte man diesen Pfad verlassen können, beziehungsweise gar nicht mehr einschreiten, passieren lassen können. Also ich hätte jetzt gesagt, das erste Mal, du hast jetzt gleich die Auswahl einer Agentur und die Referenz nach dem Sichtbarkeitsindex vor und nach einem Relaunch. Das ist jetzt tatsächlich ein Klassiker. Dazu musst du aber dieses Vorwissen haben. Ich finde das, glaube ich, schon, das ist schon vermutlich Step 2 oder 3 auf diesem Pfad. Erst hätte ich gesagt, okay, warum mache ich so einen Relaunch? Mit welcher Erwartungshaltung? Also aus meiner Sicht sind die Erwartungshaltung an Relaunches, weil sie überwiegend, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Relaunches, die ich so erzählt gekriegt habe, gerade wenn sie so vom Top-Management kommen, die sind fast nur UX-getrieben. Die haben so eine Dimension.
UX-getrieben, aber wird immer noch gesagt, und mehr SEO-Traffic.
Weil sie das dann als Investitionsargument irgendwann mal gelernt haben, aber vom eigenen Erfahrungswissen ist es die Nutzerführung, die besser wird, das Produkterlebnis, die Produktpräsentation etc. Sowas wie die Ladegeschwindigkeit und das...
Ist ja auch ein Ranking-Faktor, Christoph, oder?
Ja, wo steht dieser Ranking-Faktor?
Der steht zwischen 197 anderen Ranking-Faktoren und tut nicht weh, aber ich habe leider auch wenig Relaunches erlebt, die allein durch Verbesserung der Ladegeschwindigkeit wirklich einen SEO-Impact hatten.
Ja, genau. Und dann Relaunch, Erwartungshaltung auch unterschiedlich nach Traffic-Quellen und Kundenarten. Also ja. Wir wissen auch alle, dass Bestandskunden sich auch durch eine fiese Usability mit einer fiesen Ladezeit gut durch einen Shop durchquälen können, wenn sie oder durch eine Seite durchquälen können, wenn sie das kriegen, was sie erwarten. Was ganz anders ist bei neuen Kunden, die vielleicht über andere Kanäle reinkommen als über den Direct-Type-In oder den Brand-Search.
Genau, also
das ist ja für die quantitative Erwartungshaltung nicht unwichtig. Ne?
Initial hast du gesagt, also sozusagen, was ist der erste Step? Mhm. Und der erste Step muss eigentlich sein, dass ich so eine Potenzialanalyse mache und sage, was kriege ich gerade vom Kuchen? Mhm. Was kriege ich noch nicht? Mhm. Und was muss ich an meiner Seite ändern, damit ich mehr von dem Kuchen kriege, den ich noch nicht habe? Mhm. Und da wird dann bei vielen Fällen einfach rauskommen, zum Thema Branding kriege ich schon ganz viel, aber zum Thema Non-Brand, Category Keywords, Product Keywords, whatever, bin ich noch nicht gut aufgestellt. Und im Grunde, wenn ich das weiß, dann kann ich jetzt sagen, was ich planen muss an Funktionen, an Inhalten, um meine Seite dann aufzustellen. Genau. Und dann muss ich zur Agentur rennen und sagen, druck mir die 5 Sistrix-Kurven aus.
Wie ist deine Erfahrung mit Agenturen in der letzten Zeit? Du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, da gibt es immer mehr Junior-Leute, die kommen eigentlich aus dem Social, die können das SEO-Handwerkszeug gar nicht so richtig.
Ja, die lesen halt, genau, die lesen halt irgendwelche Blogs und da steht dann drin, Sitespeed ist ein Ranking-Faktor. Und dann wird sozusagen alles auf das Thema Sitespeed gemacht, aber Sitespeed ist halt noch ein relativ kleiner Ranking-Faktor. Und dann hab ich halt gerade einen Kunden, der hat keine Seiten für seine Category-Keywords. Also in den Kategorien, in denen er Produkte verkauft, hat er keine Seiten. Und dann muss man halt sagen, du brauchst noch für die 40 Kategorien jetzt eine eigene Seite. Die hast du noch nicht mal. Mhm. Und das ist dann halt der 87 mal größere Hebel, als dass die Seite eine halbe Sekunde schneller lädt. Das ist erstmal überhaupt eine Seite zu haben zu einem Thema. Mhm. Und das sind so die meisten Erlebnisse, wo ich mich wundere, wie eine Agentur sagen kann, unser Ergebnis ist SE-optimiert.
Sitespeed wird ja auch nicht nur von Agenturen, sondern auch von Google sehr stark promotet, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ich glaube, es sind zwei Argumente. Die eine sind die Indexierung, die andere sind die tatsächliche Conversion, also wenn der Nutzer tatsächlich auf der Seite ist. Du sagst aber trotzdem, das ist ein relativ kleiner Faktor. Ist das richtig? Also gibt es da zwei unterschiedliche Bewertungen? Und
Ich habe gerade für einen unheimlich kompetitiven Kunden im Versicherungsumfeld war halt gerade wieder irgendwie Kfz-Versicherungsmonat. Und das war einfach super nervig, wie Google da die Ergebnisse sortiert hat. Und ich glaube, die langsamsten zwei Seiten standen auf Plätze 1 und 2. Und das muss einem halt auch klar sein, dass so viel mehr dahinter hängt als nur Sitespeed. Und leider ist es einfach, weil es so schön messbar ist, wird es halt jetzt gerade so seit anderthalb Jahren durch die Welt getrieben. Aber ich bin da ein bisschen weniger aufgeregt einfach.
Okay, das verstehe ich. Aber es ist ja trotzdem also ein Unterschied, ob das wirklich hinreichend ist. Einfach nur.
Ja, genau. Es ist ein Unterschied zwischen 20 Sekunden und einer Sekunde, aber nicht zwischen drei Sekunden und einer Sekunde,
to be honest. Gut, und gerade auch die Autorisierung. Wir haben uns diesen Markt auch gerade angeguckt. Da ist jetzt gerade einen ganz neuen Player, die Allianz Direkt. Die fällt dadurch auf, dass sie noch wenig Sichtbarkeit hat, aber super schnelle Seiten.
Dann fällt es ja nicht auf.
Ja, gerade wenn ich drauf gucke, wenn ich es durchmesse, dann fällt es mir halt schon auf. Ja. Wird aber noch andere Gründe haben, ne? Also die.
In welchem Umfeld? Also sozusagen welche?
Auch Haftpflicht. Kfz-Haftpflicht.
Kfz. Ja, die Seiten, die da gut ranken, haben halt 4.000-5.000 unterschiedliche Backlinks, in denen halt drin steht, da kannst du Kfz-Versicherung holen. Und wenn die Allianz das noch nicht hat, dann fällt es erstmal super, super schwer.
Ja, die haben auch eine Historie und Trafficströme aus Bestandskunden und Neukunden, die etablierten Player eher haben als die anderen nicht.
Also und dann hat die Allianz vielleicht auch nicht 800 Ratgeber zum Thema, so wechselst du das Nummernschild, so machst du das mit einem historischen Auto und das sind halt Sachen, die vielleicht dann so die Marktführer haben und die natürlich für Google auch nochmal wichtig sind, weil sie sagen, wenn ich jemanden dahin schicke, dann kriegt er zur Not auch seine 5 anderen Fragen gut beantwortet.
Ja gut, aber ich hätte jetzt gesagt, irgendwie ist auf diesem Punkt der Zeitachse auf jeden Fall, aber jetzt perspektivisch gedacht, ist Allianz Direkt irgendwie New Kids on the Block. Ich kenne ich jetzt gar nicht so gut. Ich habe das nur von außen gesehen. Ich kenne einen ein bisschen besser.
Ja.
Da gibt es nochmal die zwei super etablierten, die Hook und die Cosmos Direct und die New Kids on the Block. Und ich hätte nur gesagt, okay, du kannst dich auf deinem etablierten Status natürlich auch nicht so lange ausruhen, bis dann wirklich mal weh tut. Gut, aber ich will jetzt nicht nochmal auf die Sidespeed zu. Und in dem Moment, wo der Abstand dann zu groß wird, also wenn es dann wirklich irgendwie 6,8 zu 2,5 steht, dann hätte ich gesagt, oh, da würde ich ja schon drüber nachdenken, weil das ist auch etwas, was ein Endkonsument spürt. Ne? Also eine halbe Sekunde Ladezeit würde ich sagen, okay, geschenkt, aber irgendwie, wenn es wirklich 2, 3, 4 Sekunden Unterschied für zentrale Seiten
sind. Gebe ich dir recht, aber auch da gibt es noch größere Faktoren als den Sidespeed. Und das ist halt das Nervige.
Größere Faktoren aus deiner SEO-Sicht?
Ja, aus meiner SEO-Sicht.
Ah, okay, gut.
Genau, und dann sozusagen vielleicht konvertieren die auf der Langersum-Seite dann irgendwie nur halb so gut, aber wenn ich halt viermal so viel Traffic habe, ist trotzdem am Ende doppelt so viel Umsatz da.
Nee, das verstehe ich.
Und
die Welt besteht ja nicht nur aus SEO.
Weiß ich nicht. Dafür werde ich nicht bezahlt, Erik. Aber du hast recht, genau, klar.
Ja, okay. Lass uns in die Suche nochmal tiefer absteigen. Mhm. Der so richtig viel heißen Scheiß in der Suche gibt es ja nicht mehr. Ne? Ich erzähle immer wieder, Suche, boah, das ist eigentlich der etablierteste, das ist der gelernteste.
Ja, ja. Aber das habe ich schon 2005 gedacht. Ich habe ja 2005, als ich sozusagen mein erstes Geld mit SEO verdient habe.
Allein, da dachte ich, Geld mit SEO verdienen konnte.
Eben, hätte ich das vorher gewusst.
Also, das muss man ja nochmal erklären. Für alle, die jetzt irgendwie jünger sind, Geld mit SEO verdienen heißt ja, dass man im Grunde reine Projekte hatte. Also man hatte irgendwie eine Seite, irgendeine Entität oder war vielleicht gerankt auf ein paar Keyword gut und hat dann eine Arbitragierung gemacht, richtig?
Genau, hat Traffic bekommen und konnte den Traffic irgendwie relativ gut weiterverkaufen und sich wundern, dass die Unternehmen das nicht selber gemacht haben.
Ja.
Und 2005 dachte ich, oh, das ist, da kann man keine Zukunft drauf bauen. Das ist ja in 2, 3 Jahren weiß das ja jeder, wie das geht.
Mhm.
Und das ist halt 15 Jahre her. Und das ist immer wieder erschreckend.
Mhm.
Heißer Scheiß in der Suche. Ich glaube, mobile Suche ist natürlich ein großer heißer Scheiß, der auch irgendwie die letzten 10 Jahre immer angesprochen wurde und so die letzten 3 Jahre wahrscheinlich nochmal wieder wichtiger wurde. 2018 hat Google dann gesagt, sie bewerten immer nur die mobile Version einer Seite oder gucken sich die Seiten mit mobilen Browser an, mit mobilen Googlebot an, und das hat erstmal viel für Unsicherheit gesorgt, aber es hat das SEO nicht komplett verändert. Es hat dann für Firmen vielleicht wehgetan, die eine schlechte mobile Version hatten, aber sobald sie im Grunde ihren Content mobil lesbar in die mobile Version geführt haben, ging eigentlich alles weiter wie bisher. Das Einzige, was sich durch die mobile Suche ändert und wo wirklich noch Unternehmen nicht gut sind, ist, dass Google sagt, der erste und der zweite Viewport sind halt echt wichtig. Und wenn du da nur große Moodbilder und dein Conversion-Formular unterbringst, dann hast du vielleicht ein paar weniger Relevanzpunkte als jemand, der schon im ersten Viewport anfängt zu sagen, das könnten deine Top 3 Fragen sein, die du hast. Klick hier rauf, dann scrollst du runter und siehst irgendwie die Antwort dazu. Und das ist auch ein großer Teil der Beratungen, die ich mache, zu gucken, wie können wir die ersten 1, 2 Viewports von mobilen Versionen viel, viel nutzwertiger gestalten und mehr Informationen auch für Google unterbringen, damit der Google weiß, was für tolle Inhalte auf der Seite warten.
Mhm. Cool. Das andere Thema, was überall rumgeistert, ist die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle wie André Alper, unser gemeinsam geschätzter Freund.
Der hat heute Geburtstag. Also jedenfalls,
stimmt, der hat heute Geburtstag. Also, wenn diese Folge ausschaut, die Folge
kommt Montag. Happy Birthday, Alper.
Genau. Nachträglich. Wir haben diese Folge am 30., 31., was haben wir heute? Am 30. Januar aufgenommen, am Donnerstag. Also André sagt immer, neue Mensch-Maschine-Schnittstelle Voice.
Ja.
Wie denkst du über Voice nach?
Na, ich, erst wahrscheinlich.
Muss ich schon unruhig werden als Advertiser?
Er ist wahrscheinlich als Unternehmer in dieser Sparte natürlich doch weiter drin als ich, aber zumindest hat sich die Sprachsuche aktuell noch nicht so ausgewirkt auf das SEO, wie man sich das vielleicht vor 3 Jahren vorgestellt hat. Aber es gibt natürlich, also es gibt halt so ganz krasse, also es gibt Use Cases, wo es einen größeren Impact hat, aber dass man irgendwie, dass 90% der Unternehmen stark ihre SEO-Strategie ändern müssen, ist halt noch nicht so der Fall. Und es gab auch so die letzten 2, 3 größeren Abhandlungen, Blogartikel, Daten, die ich dazu gelesen habe, zeigen auch eher, dass man sagt, hey, SEO bleibt SEO. Über die Sprache wird halt eher navigational, funktional, vielleicht auch mal, wer war Julius Caesar oder sowas gesucht. Aber dass man jetzt irgendwie sagt, Alexa, bestell bitte ein Bett oder kauf mir eine Couch oder selbst kauf mir Kaugummis, ist halt ein extrem kleiner Markt. Und wenn man das mal so ein bisschen bei sich und bei seinen Freunden guckt, wer von uns macht wirklich transaktionale Geschäfte über Sprache aktuell, das sind wahrscheinlich noch super wenige. Und insofern ein bisschen die Füße stillhalten und wahrscheinlich gibt es Themen, wo 100 Entwicklerstunden aktuell vielleicht noch besser investiert sind, als zu sagen, ich mache jetzt nur noch Optimierung auf die Sprache. Aber das ist sozusagen, ich spreche jetzt für die ganzen tradierten Themen. Es gibt sicherlich im Sprachumfeld einige geile Sachen, wo man auch als First Mover vielleicht irgendwie einen Footprint hinterlassen kann.
Das sind ja ganz neue Anwendungen, ganz andere Use Cases. Du hast ja zuerst gesagt, SEO bleibt SEO. Das heißt, da kommt eher etwas additiv dazu, als dass es so wie beim Mobile irgendwie die gesamte SEO-Welt in eine Richtung sieht.
Ja.
Wenn wir da einfach noch eine...
Und es wird auch genau, es wird auch in 2 Jahren nochmal wieder anders bewertet werden, bewertet zu sein müssen als heute. Aber heute habe ich wenig Tipps für jemanden, der sagt, muss ich meine Suche auf Sprache umstellen.
Das ist ja gut, es gibt ja noch genug zu tun, gerade in der Advertising-Welt. Und wenn das eher navigational ist und noch nicht transaktional, dann ist ja gut, dann können wir uns weiterhin darauf konzentrieren, dass die Advertising-Dollars effizienter und zielführender ausgerichtet werden, zum Beispiel bei YouTube. Und im SEO gibt es ja nicht nur nach einem Relaunch auch immer noch genug zu tun.
Und nach einem Relaunch ist ja auch wieder vor einem Relaunch, Erik.
Hoffentlich nicht. Ja, meine Abschlussfrage, wie du dein Wissen frisch hältst und was nicht erlaubt ist, zu sagen, ja, ich höre wahnsinnig viel Podcasts.
Ich meditiere viel, also 7 Stunden. Nein, das Schöne ist halt tatsächlich, ich habe jetzt die Kunden, die ich habe, die begleite ich jetzt nicht 3 Jahre, 5 Tage die Woche, sondern meistens sind das so Audits, dann so ein bisschen helfen beim Einsortieren, wie setze ich das um.
Das sind SEO-Audits, richtig?
Ja, aber halt nicht nur SEO, sondern ich achte dann auf UX, ich achte auf Conversion, ich achte und so. Also ich versuche schon, das so ein bisschen horizontaler auch einzugliedern.
Gut.
Aber dadurch ist es halt schon cool. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich dann von 10, 12 Unternehmen super spannende Kennzahlen auch einfach durch die Arbeit gesehen, die natürlich mir auch total gut helfen, Dinge einzusortieren und zu sortieren, wie funktioniert das bei anderen, wie funktioniert das in der Industrie, wie ist das so, ach, das ist ja spannend, hier ist es ja fast nur Branding, da ist es ja fast nur transaktional. Und das hilft halt echt viel. Und ich sehe auch, dadurch, dass ich oft gerufen werde, wenn irgendwas nicht so gut läuft, sehe ich natürlich auch, welchen Impact hatte eine Strategie, die man davor angewendet hat. Und das hilft mir viel, eine Meinung zu haben und einen Vergleich zu haben, wie ist das woanders gelaufen. Und ich versuche natürlich dann die erfolgreichen Sachen zu replizieren und die Sachen, die nicht funktioniert haben, auszusortieren. Auf den Kanälen, auf den Online-Marketing-Kanälen, die ich selber cool finde, hänge ich auch selber viel ab. Also poste auch viel auf Instagram. Nicht businessrelevant, sondern eher unterhaltsam. Aber dadurch lerne ich...
Sehr unterhaltsam. Selten ist mir das passiert, dass ich wirklich Tränen lachen muss, weil ich in einen Feed reingeguckt habe.
Das freut mich. Ja. Und das macht mir auch Spaß. Auf YouTube habe ich selber Zeug ausprobiert, habe Videos gemacht, die halt Millionen Abrufe bekommen haben mit einem Arbeitsaufwand von 1/2 Stunde pro Video. Und also sowas mache ich halt total gerne und das hält mich auch fit. Ich folge den richtigen Leuten auf Facebook und so weiter. Also auch gerade jetzt so in der Runde der ganzen... viele Experten sind ja schon ein paar Jahre auf dem Markt, die kennt man persönlich, kann sich mit denen austauschen, kann denen auch mal eine Frage stellen, unkompliziert per WhatsApp, das hilft halt auch viel. Und ich bin so ein bisschen Script-Kiddy, bin halt kein Entwickler, aber kann Tools so bedienen und auch anpassen und automatisieren, dass ich mir auch irgendwie Daten selber erheben kann, dass ich mir Abläufe machen kann, dass ich mir die Daten von einem Wettbewerber einmal komplett runterlade, sortieren kann. Also sowas mache ich auch immer gerne selber. Ich gehe nicht gerne auf Konferenzen, sitze da nicht in der ersten Reihe und höre irgendwie zu, sondern habe für mich einfach gemerkt, je kleiner die Situation, je vertraulicher die Situation, umso besser das Learning. Und so versuche ich mich fit zu halten und gebe auch gerne kostenlose Tipps. Also Sachen, die mich begeistern, poste ich auf Facebook. Wenn mich einer fragt, Christoph, würdest du A oder B machen, sage ich, ich würde B machen aus den und den Gründen. Und auch da bekomme ich dann im Gegenzug immer viele Insights. Und das, glaube ich, in Summe ist befeuert dann irgendwie das ständige Lernen.
Großartig. Ich glaube, diese 45 Minuten, die haben einen sehr, sehr guten Eindruck gegeben, was für ein wahnsinniges Kapital an Wissen, aber auch an Rechnerleistung du zur Verfügung hast.
Und auch Unterhaltung. Also
Unterhaltung kommt ja oft zu kurz.
Ja.
Deshalb großartig. dich als Freund und Experten zu haben.
Danke
und
für beides.
Vielen Dank, dass du auch hier die Zeit investiert hast. Dein Podcast erscheint irgendwie
oft? Genau, mein Podcast heißt Digitale Vorreiter, erscheint wöchentlich und
geht nur über dich.
Geht leider nicht nur über mich, das Konzept konnten wir nicht verkaufen. Aber so zum Beispiel im Februar geht es um Retail Analytics. Also das heißt, da gibt es halt tatsächlich so Geräte, die kann man sich in den Laden stellen und die können dann erkennen, wie viele Leute am Schaufenster vorbeigehen. Dann kannst du dein Schaufenster umsortieren und dann können sie sehen, ob mehr oder weniger stehen geblieben sind. Und das finde ich schon lustig. Das kenne ich natürlich nur irgendwie vom Online-Marketing mit AB-Tests. Aber dass man das auch tatsächlich für super wenig Geld im Laden machen kann, ist zum Beispiel dann auch Sachen, die ich dann außerhalb meines Online-Marketings jetzt dadurch neu lerne.
Ja, ich finde, der Vorreitertitel ist wirklich gut gewählt. Ja. Ich habe beim Reinhören echt so ein paar Sachen irgendwie versucht weiterzudenken. Also habe ja schon Schwierigkeiten, überhaupt alles technisch so richtig zu verstehen. Ich war bei dem Co-Creation Labs irgendwie, da hänge ich jetzt gerade.
Erik Siegmann, der Personal Underseller of the Year.
Ja, danke
schön. Als ob es etwas gäbe, was du nicht verstehst.
Doch, jede Menge. Ich gebe dir gleich die Liste rüber. Den USB.
Leerer Zettel wird gerade drüber in den Tisch geschoben, Angeber.
Aber ich dachte, okay, da steht, also gerade diese 5G-Welt steht uns ja noch ein Paradigmenwechsel voraus, den wir noch gar nicht so richtig greifen können.
Ne? Genau.
Ist Advertising nochmal das Kleinste. IoT garantiert wahnsinnig groß, aber genau solche Use Cases, wie du sie gerade nanntest, Retail Analytics ist ja
halt wirklich so für, also ich glaube, das kostet ein paar Dutzend Euro, so ein Kasten, und den stellt man sich halt dahin. Und dann hat man, kannst halt wirklich sehen, wo im Laden sind die Leute stehen geblieben.
Ja.
Das ist total krass.
Ja, rein technisch konnte man das früher ja auch, aber natürlich auf einer ganz anderen, also der Setup-Aufwand.
Und jetzt hast du das Software as a Service, hast ein Web-Frontend, kannst es klicken.
Und die Datenqualität war natürlich auch nicht so.
Zum Thema 5G finde ich noch sehr spannend, dass zum Beispiel, also ich hatte jetzt gerade im vorletzten Podcast einen Virtual Reality Experten. Und der sagt, ja, Virtual Reality irgendwie ist so ein bisschen, war ein Hype, dann wieder runter und so weiter, aber kein Thema hat bei Apple mehr Entwickler aktuell als Virtual Reality. Da kommt halt bald Hardware raus, die ist so klein, dass sie wie eine normale Brille ist und so gut, dass sie halt wie echte Optik ist. Ist noch so 2-3 Jahre, bevor sozusagen dieser krasse Sprung kommt. Und durch 5G ist es halt möglich, dass die ganze Rechenleistung, die bisher in diesen Geräten stattfindet, deswegen sind die so klobig, können halt in der Cloud passieren. Und durch diese hohe Übertragungsgeschwindigkeit braucht wirklich nur noch die Darstellung im Gerät zu passieren. Und das ist halt sozusagen, wenn das passiert, dann wird das Thema VR, Augmented Reality, nochmal extrem krass einen Impact haben. Und das, so wie der mir das erzählt hat, fand ich das sehr plausibel. Und das sind so Themen, die ich sozusagen dadurch kennenlerne, durch diese Digitalisierungspodcast, und die ich sonst in der normalen Online-Marketing-Welt einfach bisher nicht so mitbekomme.
Großartig. Ja. Das macht ja Lust auf mehr. Also Christophs Digitale Vorreiter-Podcast, wir schicken den Link in die Social-Media-Kommentare rein. Großartig. Christoph, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Fortsetzung mit dir.
Ich danke euch fürs Zuhören und ich danke dir, Erik, fürs Einladen.
Sehr gerne.
Alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Bis bald.